Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane, schönen guten Tag. Und bei uns finden heute Stadt und Land besondere Berücksichtigung. Es geht um Müll in Städten, außerdem darum, wie diese nicht nur Umwelt, sondern auch Klimaschutz vorantreiben, in unserer Serie Klimakommunen. Und dann gucken wir auf urbanes Leben auf dem Land. Was passiert, wenn Städter in Dörfer umsiedeln? Dazu später mehr. Wir starten aber gewissermaßen mit einem Thema aus dem Jahr 1995. Damals wurde der Soli eingeführt. So hat sich die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer für die Kosten der deutschen Einheit in unseren Sprachschatz eingebürgert und könnte alsbald aus jenem auch wieder verschwinden. Denn der Solidaritätszuschlag soll 2021 abgeschafft werden, zumindest für 90% der Steuerzahler. Komplett, für weitere 6,5% teilweise. So sieht es ein Entwurf des Bundesfinanzministeriums vor. Doch es gibt Widerstand und verfassungsrechtliche Bedenken. Tobias Betz.
Die Mauer fällt, Deutschland wiedervereinigt. Doch der Osten braucht Geld. Aufbau Ost, blühende Landschaften. Das soll klappen mit dem Solidaritätszuschlag. Doch das Konstrukt hat einen Geburtsfehler. Die Steuer ist nicht zweckgebunden, fließt also in den Bundeshaushalt wie auch die Einnahmen aus anderen Steuern. Verschiedene Berechnungen zeigen, dass der Bund mehr über den Soli einnimmt, als er für die Folgen der Wiedervereinigung ausgibt. Diese Einnahme für den Bund wird nun abgebaut. In der Großen Koalition bereits vereinbart, hat Bundesfinanzminister Scholz jetzt den Gesetzentwurf vorgelegt. Bald war es das mit dem Soli, zumindest fast.
Das wird ab 2021 der Fall sein. Und ist eine große Entlastung für viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmer.
Der Gesetzentwurf des Finanzministers. Ledige Arbeitnehmer zum Beispiel, die brutto etwas weniger als 74.000 Euro im Jahr verdienen, zahlen kein Soli mehr. Bei einem Bruttoeinkommen von knapp 110.000 Euro wird weiter der volle Soli fällig. Das Besondere liegt dazwischen. Es gibt keine Soli-Klippe, sondern eine Gleitzone, in der der Solidaritätszuschlag langsam ansteigt. Der ärgste Widerspruch kommt von der FDP. Die Liberalen wollen, dass der Soli für alle wegfällt, und zwar schon ab 2020. Ansonsten drohen sie mit einer Verfassungsklage. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg fordert das schnelle Ende des Solidaritätszuschlags, weil ja auch der Solidarpakt, also die Grundlage für den Soli, schon Ende dieses Jahres endet.
Es ist bekannt, dass der Soli auslaufen muss mit dem Jahr 2019. Und da muss es auch für alle wegfallen. Die Verfassung gilt für alle. Da gibt es auch keine teilweise sozusagen Verfassungswidrigkeit.
Dass zunächst nicht alle von einer Soli-Abschaffung betroffen sind, hält Scholz dagegen für eine Stärke des Gesetzentwurfs. Zwar Ende der Solidarpakt, jedoch nicht die Aufgabe, in Ost und West gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Und da müsse noch einiges gestemmt werden.
Es ist richtig, weil die Aufgabe weniger Finanzaufwand erfordert, dass es dann diejenigen tun, die dazu besonders in der Lage sind, weil sie über sehr, sehr hohe Einkommen verfügen. Ich glaube, jeder versteht, dass das heute nicht die Zeit ist, bei der jemand, der über 5 Millionen Euro Jahreseinkommen hat, eine Steuererleichterung von über 100.000 Euro bekommt.
Allerdings schließen sich auch große Teile der Union der Forderung an, den Soli für alle zu streichen. Droht also Koalitionskrach? Die Kritik kommt etwas gemäßigter daher. Unionsfraktionschef im Bundestag, Ralf Brinkhaus, sieht den Scholz-Plan als ersten Schritt hin zu einer vollständigen Streichung des Solis. So ähnlich formuliert es der SPD-Finanzminister Scholz heute auch. Man sei sich in der Bundesregierung einig,
dass es sich hier um einen ersten Schritt handeln muss, weil irgendwann muss man auch im Hinblick auf die verbleibenden Zahler und Zahlerinnen des Solis eine Entscheidung treffen.
Damit hält Scholz die Tür offen für eine komplette, aber spätere Abschaffung des Solidaritätszuschlags. So könnte er einen offenen Konflikt mit den Koalitionspartnern CDU und CSU verhindern. Noch im August soll der Gesetzentwurf durchs Kabinett.
Tobias Betz berichtete. Die asiatische Metropole Singapur ist für ihre Sauberkeit geradezu berüchtigt. Wer dort seinen Müll einfach auf die Straße wirft, muss schon beim ersten Vergehen umgerechnet bis zu rund 1.300 Euro Strafe zahlen. In Deutschland will die Bundesregierung andere, weniger drakonische Wege gehen, um die Städte sauberer zu kriegen. Sie interpretiert das Verursacherprinzip dabei anders als Singapur. Nicht schluderige Städter sollen Strafen zahlen, sondern die Hersteller von Einweg-Plastikverpackungen, Kaffeebechern, Kippen und so weiter sollen an den Kosten für die Stadtreinigung beteiligt werden. Isabel Lerch.
Der Verbrauch an Einwegprodukten aus Plastik nimmt zu, sagen die kommunalen Müllabfuhren. Und damit auch die Kosten für deren Entsorgung und die Reinigung der Städte. Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
Die Kosten für die Reinigung, die tragen wir alle. Und diese Kosten, die steigen, teilweise übersteigen die Kosten für die Stadtreinigung die geplanten Ausgaben. Das sehen wir hier in Berlin, aber auch in Hamburg, in Bremen oder in Leipzig. Die verweisen alle darauf, dass die Stadtreinigung angesichts einer zunehmenden Wegwerfmentalität immer teurer wird.
Diese Kosten für die Stadtreinigung und Müllentsorgung möchte Umweltministerin Schulze nun umverteilen. Und zwar auf die Hersteller solcher Einwegprodukte. Damit setzt die SPD-Politikerin eine EU-Richtlinie um. Diese schreibt vor, die Hersteller von Einwegprodukten aus Plastik an den Kosten zu beteiligen.
Hier wollen wir mehr Gerechtigkeit schaffen und eine neue Finanzierungsquelle für die Klammernkassen der Städte und Gemeinden erschließen. Wir verteilen die Kosten jetzt einfach neu nach dem Verursacherprinzip.
Wie viel die Hersteller allerdings demnächst für ihre Plastikprodukte bezahlen sollen, steht noch nicht fest. Diese Kosten sollen nun ermittelt werden, erklärt Michael Ebling, Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen.
Dazu wollen wir eine deutschlandweite, breit angelegte Studie machen. Es geht natürlich darum, dass wir unterschiedlichen Gegebenheiten und vielen Besonderheiten Rechnung tragen. Das heißt, die Erhebung wird repräsentativ erfolgen.
Soll heißen, die Studie nimmt unterschiedliche Orte in den Blick. Große Städte und kleine Kommunen, touristische Zentren und Stadtränder, Parks und Gewässer, Bundesstraßen und Wohngebiete. Ein Jahr wird die Studie dauern. Die kommunalen Unternehmen analysieren die Zusammensetzung des Abfalls. Dabei untersuchen sie nur den Abfall, der in öffentlichen Mülleimern oder auf der Straße anfällt. Die Studie ermittelt dann die Kosten für dessen Reinigung und Entsorgung. Diese Aufgaben übernehmen die städtischen Müllabfuhren. Dessen Präsident Ebling erklärt:
Das heißt, für uns bedeutet das, wir wollen, um dem Gesetzgeber hier im Bundesgesetz die Höhe der Finanzierungsbeiträge auch festlegen zu können, Ermittlungen anstellen. Am Ende sozusagen der Frage nachgehen, wie teuer ist die einzelne Zigarettenkippe, wenn sie entsorgt werden muss? Wie teuer ist das einzelne Plastik-Einwegprodukt?
Nach der Studie soll ein Kostenverteilungsschlüssel entwickelt werden. Erst dann entscheidet sich, wie viel die Hersteller von Plastik-Einwegprodukten künftig zahlen müssen. Der Deutsche Zigarettenverband reagierte bereits auf die Pläne des Umweltministeriums. In einer Stellungnahme hieß es, die große Mehrheit der Raucherinnen und Raucher entsorge ihre Zigarettenabfälle korrekt über den Hausmüll. Nur eine kleine Minderheit entsorge Zigarettenabfälle illegal in die Umwelt. Weitere finanzielle Belastungen der Hersteller würden das Problem nicht bekämpfen. Sie führten aber zu einer massiven Mehrbelastung der Verbraucher.
Isabel Lerch berichtete, wie können Städte sauberer werden. Dafür hat Umweltministerin Svenja Schulze heute Vorschläge gemacht. Wir bleiben bei städtischer Ökologie, wechseln aber vom Müll zum Klima. Auch beim Klimawandel spielen Städte eine besondere Rolle. Als Verursacher und als Betroffene. Und wie sie damit umgehen, wie sie versuchen, Teil der Lösung zu werden, das porträtieren wir aktuell in unserer Serie Klimakommunen. Heute gucken wir nach Bonn. Die örtlichen Stadtwerke werben mit einem Ökostromanteil von knapp 70%. Sie beteiligen sich etwa am Ausbau von Windenergie. Aber Kritiker meinen, die Stadtwerke rechnen sich grüner, als sie sind. Katja Scherer hat sich das angesehen.
Auf den ersten Blick kann sich die Klimabilanz der Stadtwerke Bonn sehen lassen. Einer Untersuchung des Vereins Klima ohne Grenzen von 2017 zufolge nutzt das Unternehmen mehr erneuerbare Energie und verursacht weniger CO2 als alle anderen deutschen Kommunalversorger. Ein Grund, die Bonner Stadtwerke setzten schon seit den 90er Jahren auf Nachhaltigkeit, sagt Christoph Kaspari, zuständig für den Vertrieb bei den Stadtwerken.
Und in dieser Verantwortung sehen wir uns heute auch noch und haben mittlerweile die vier großen E's, denen wir uns verpflichtet fühlen: Energieeinsparung, Energieeffizienz, Eigenerzeugung und die erneuerbaren Energien.
Die Bonner Stadtwerke bieten zwei Stromarten an. Einerseits 100%igen Ökostrom aus Wind, Sonne, Wasserkraft und Biogas, andererseits konventionellen Strom, in dem neben Erneuerbaren auch Erdgas und zu einem kleinen Anteil Kohle drinstecken. Die CO2-Bilanz falle so gut aus, weil in den vergangenen Jahren der Ökostromanteil stetig erhöht und der konventionelle Strom sauberer gemacht worden sei, sagt Kaspari. Etwa durch die Modernisierung eines Erdgasheizkraftwerks.
Wir sparen also allein durch die Erneuerung über 200.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein im Vergleich zu einem ganz konventionellen Energieerzeugung.
Insgesamt stammen mittlerweile 69% des Bonner Stroms aus erneuerbaren Energien. Allerdings, Kritiker wie der Ökostromanbieter Lichtblick halten diese Zahl für schön gerechnet. Laut dem Hamburger Konkurrenten liegt der Ökostromanteil bei den Stadtwerken nur bei 45%. Dahinter steht eine grundsätzliche Kritik, die nicht nur Bonn, sondern kommunale Versorger generell betrifft. Diese dürfen in ihrer Bilanz nämlich auch Ökostrom ausweisen, den sie weder selbst produzieren noch gezielt von anderen Erzeugern einkaufen. Dominik Seebach vom Freiburger Öko-Institut erklärt, was sich hinter jenem Ökostromanteil verbirgt, den Stadtwerke meist kryptisch als erneuerbare Energien finanziert aus der EEG-Umlage deklarieren.
Also es ist der erneuerbare Strom, für den die Verbraucher aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zahlen. Und es ist eben mehr oder weniger eine zwangsweise Zuordnung.
Konkret heißt das, momentan bezahlt jeder Verbraucher seinem Energieversorger einen finanziellen Aufschlag, die sogenannte EEG-Umlage. Dieses Geld reichen die Stadtwerke weiter und es geht an Ökostromerzeuger und damit auch teils zurück an die Stadtwerke selbst. Unabhängig davon ist es aber per Gesetz so, dass auch Stadtwerke, die sich nicht aktiv an der Erzeugung von grünem Strom beteiligen, den durch die EEG-Umlage finanzierten Ökostrom in ihrer Energiebilanz ausweisen können.
Das sagt aber nichts darüber aus, wie das individuelle Unternehmen selbst jetzt im energiewirtschaftlichen Sinn agiert. Ob die gezielt erneuerbare Energien beschaffen, das ist also unabhängig davon.
Umweltverbände und der Bundesverband Verbraucherzentrale fordern daher transparentere Regeln für das Ausweisen von Strom. Die will auch Dominik Seebach. Er fordert zudem, Stadtwerke sollten die eigene grüne Stromerzeugung ausbauen oder zumindest Ökostrom zukaufen, der extra für sie zusätzlich produziert wurde und nicht eh schon auf dem Markt vorhanden ist.
Die eigentlich entscheidende Frage für die Energiewende ist nicht, bekomme ich als Verbraucher erneuerbaren Strom, sondern die Frage, bekommt die Welt mehr erneuerbaren Strom?
Die Stadtwerke Bonn etwa beteiligen sich am Ausbau von Windenergie und errichten Photovoltaikanlagen, auch wenn das nicht immer einfach ist, sagt Christoph Kaspari.
Wir ermitteln zurzeit auf den kommunalen Liegenschaften die Dächer, aber die dürfen natürlich nicht zu alt sein, weil wir sonst Schwierigkeiten mit der Undichtigkeit haben.
Klar ist, die Herausforderungen bleiben groß. So soll in Bonn mittelfristig auch das Heizkraftwerk auf Erdgasbasis durch noch sauberere Lösungen ersetzt werden. Wie das technologisch gelingen kann, muss aber erst noch erforscht werden.
Der Bericht von Katja Scherer. Wir wechseln von der Stadt aufs Land. Aber vorab, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir ein wenig Literatur für Sie.
Ihr gemeinsamer Plan, die Stadt zu verlassen, war relativ spontan entstanden und hatte sich doch schon vor Jahren abgezeichnet. Für Gerhard hatte der Umzug aufs Land eine Kündigungserklärung dargestellt. Er kündigte nicht nur seinen Job, sondern auch die Mitgliedschaft in einer Gesellschaft, in der es nur noch darum ging, beim großen Ausverkauf der Werte die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen.
Ein Auszug aus dem Roman Unterleuten, gelesen von unserem Literaturredakteur Jan Drees. Und in dem Buch geht es um ein Dorf im Berliner Umland, wo Städter und Alteingesessene, Umweltschützer und Unternehmer, jung und alt, nicht immer ganz konfliktfrei zusammenleben. Dem Genre gerecht etwas zugespitzt. Wie aber sieht das aus, wenn im echten Leben Städter aufs Land ziehen und Dörfer urbanisieren? 18 solcher Projekte hat sich das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung angeschaut. Philipp Banse über die Ergebnisse.
Philipp Henschel ist IT-Projektentwickler, 36 Jahre alt und Vater von zwei Kindern. Er wohnt in Berlin und plant den Umbau von Hof Predikow, einem verfallenen Vierseitenhof, in einem Dorf östlich von Berlin. Wohnraum und Jobs für rund 70 Erwachsene mit Café, Tischlerei und Coworking Space.
Und das erste Projekt, was wir hier entwickeln, ist die sogenannte Dorfscheune, der Dorfgemeinschaftsraum. Und ich kann sagen, die Dorfbewohner sind fast aktiver wie wir, bringen sich da ohne Ende ein, haben viele handwerkliche Expertise und da kommen wirklich zwei Welten zusammen.
Philipp Henschel steht für eine neue und noch recht kleine Bewegung. Weil Großstädte wie Berlin und Leipzig immer teurer werden, immer weniger Raum bieten für Kreative, ziehen junge Städter raus aufs Land. Oft mit Kindern, oft sind es Akademiker, die in Wissensberufen arbeiten und sie wollen auf dem Land nicht nur leben, sondern auch arbeiten.
Und die Frage ist, entsteht da, erwächst da ein neues Klientel für Landbewohner?
Fragt Rainer Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Er hat, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, 19 dieser urbanen Siedlungen untersucht. Projekte, bei denen Städter marode Gebäude im Dorfkern saniert haben, um dort zu wohnen und zu arbeiten. Silvia Henning von Neuland 21, einem Verein, der solche Dorfbesiedlungen durch Städter unterstützt, nennt diese Ansiedlungen auf dem Land nicht Speckgürtel, sondern Speckwürfel.
Speckwürfel entstehen eben, wenn sich solche Digitalarbeiter im ländlichen Raum niederlassen, auch abseits der Metropolen, weil sie dort dynamische Effekte auslösen. Sie machen diese Region attraktiv durch Angebote, die sie schaffen, durch die Tatsache, dass sie einfach da sind. Und das zieht immer noch mehr Leute an und setzt eine Aufwärtsspirale in manchen Orten in Gang. Und dann entstehen solche Speckwürfel.
Würfel.
Also Kristallisationspunkte für eine Neubelebung des Dorfs oder einer ganzen Region. Die Städter bringen, wenn es gut läuft, junge Menschen, neue Technik, neue Jobs und gute Ideen. Können solche Projekte die Landflucht aber wirklich stoppen? Reinhard Klingholz vom Berlin-Institut kann die Frage noch nicht beantworten.
Wir wissen nur, dass etwas Spannendes passiert, dass neue Menschen mit neuen Ideen sich für das Leben auf dem Land entscheiden oder gerade dabei sind, sich das zu überlegen. Was daraus wird, aus diesem durchaus sichtbaren Potenzial, das muss man abwarten, aber es kann einmal mehr werden.
Die Bewegung sei ein zartes Pflänzchen, das Bund und Bürgermeister pflegen und fördern sollten, sagt Beraterin Silvia Henning vom Verein Neuland 21. Kommunen sollten sich offen zeigen für die Städter, ihnen bei der Ansiedlung helfen, vor allem mit Gebäuden.
Viele haben vor Ort, oft sogar im Ortskern, wirklich große alte kommunale Liegenschaften, die verfallen und den Ortskern verschandeln. Für solche Bauten interessieren sich diese Digitalarbeiter, diese Stadtwanderer. Gebt ihnen Ruinen, das ist das, wonach sie suchen und das sollte man besser anpreisen.
Der Staat müsse zudem endlich für eine gute Internetversorgung sorgen, sagt Manuel Slupina vom Berlin-Institut.
Trotz aller Absichtserklärungen der letzten Jahre aus der Politik ist dies leider nicht überall der Fall.
Internet ist nicht alles, aber ohne Internet ist in diesem Fall alles nichts.
Philipp Banse mit seinem Beitrag über urbane Dörfer. Der Essenslieferant Deliveroo stellt noch in dieser Woche seinen Dienst in Deutschland ein. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
In einer Mitteilung an die Kunden schrieb das britische Unternehmen, Deliveroo wolle sich darauf konzentrieren, seine Aktivitäten in anderen Märkten auf der ganzen Welt auszubauen. Bis einschließlich Freitag bietet das Unternehmen demnach seinen Dienst hierzulande noch an, dann wird er komplett eingestellt. Guthaben auf dem Kundenkonto würden zurückerstattet. Außerdem will die Firma ihre Fahrer und Angestellten abfinden. In Deutschland hatte das Unternehmen im April 2015 seinen Dienst gestartet. Tausende regierungskritische Demonstranten haben heute den Hongkonger Flughafen lahmgelegt, der zu den wichtigsten Drehkreuzen der Welt zählt. Die Hongkonger Regierung warnte unterdessen vor wirtschaftlichem Chaos durch die Proteste. Unterdessen drohte die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific Unterstützern der Proteste auf Druck Chinas derweil mit Entlassungen. Das hatte sich vor einigen Tagen noch ganz anders angehört.
Alle unsere Angestellten haben ihre eigene Meinung. Ich glaube nicht, dass wir ihnen irgendwelche Ratschläge erteilen sollten. Für uns arbeiten in Hongkong rund 27.000 Menschen. Darunter findet sich wirklich jede Meinung zu jedem Thema. Nicht mal im Traum denken wir daran, den Leuten vorzuschreiben, was sie denken sollen.
So Spitzenmanager John Slosa am vergangenen Mittwoch. Die Zahl der Arbeitslosen in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen ist auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Die Quote betrug im vergangenen Jahr 6,2%, wie das Statistische Bundesamt mitteilte, und zwar aus Anlass des Internationalen Tags der Jugend. 2005 hatte die Jugendarbeitslosigkeit noch Höchststände erreicht. Die Quote lag damals bei etwas mehr als 15%. Der Luftverkehr in Deutschland und Europa ist im ersten Halbjahr pünktlicher geworden. Die durchschnittliche Verspätung pro Flug sei in der Jahresfrist von 14,1 Minuten auf 12 Minuten zurückgegangen. Das berichtet die Deutsche Flugsicherung.
Wirtschaftsnachrichten waren das von Günter Hetzke. Vielen Dank. Und jetzt richten wir den Scheinwerfer auf den angeschlagenen Lampenhersteller Osram. Der schwächelt seit langem, doch das Geschäftsmodell scheint noch zu tragen. So sehen es zumindest mehrere Finanzinvestoren, die Osram unbedingt kaufen wollen. Zwischen Bain Capital und Carlyle auf der einen, sowie dem Halbleiterkonzern AMS aus Österreich auf der anderen Seite, ist ein Wettstreit entbrannt. Brigitte Scholtes erklärt, worum es geht.
Nach den Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle hat nun auch der österreichische Halbleiterproduzent AMS wieder ein Angebot zur Übernahme an die Aktionäre unterbreitet. Das liegt mit 38,50 Euro je Aktie höher als die bisher von Bain Capital und Carlyle gebotenen 35 Euro. Die waren sowohl dem Großaktionär der Allianz Global Investors als auch der SDK, der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre, zu wenig. Deren Sprecher Daniel Bauer meint:
Wir begrüßen generell, dass sich AMS jetzt um die Übernahme der Osram auch bemüht. Aber dennoch halten wir auch die 38,50 Euro für nicht angemessen. Also wenn es jetzt eine reine Barkomponente wäre, dann reden wir hier aus unserer Sicht um einen Wert, die Osram-Aktie zwischen 45 und 50 Euro.
Ein höherer Wert sei angemessen, meint nicht nur die SDK. SDK, weil Osram strategisch zukunftsorientiert aufgestellt sei. Die frühere Siemens-Tochter stellt mittlerweile vor allem LEDs und Optoelektronik für die Autoindustrie und zum Einsatz in Smartphones her. In beiden Branchen aber laufen die Geschäfte derzeit schlecht. Das wollen die Bieter ausnutzen, erklärt Stefan Schöppner, Analyst der Commerzbank.
Die beiden Finanzinvestoren haben ein mittel- bis langfristiges Interesse, typischerweise so 3 bis 5 Jahre. Und die halten Osram im Moment aufgrund der kurzfristigen Konjunkturprobleme für stark unterbewertet. Und die würden dann sich jetzt beteiligen, würden die öffentliche Aufmerksamkeit rausnehmen, würden dann warten, bis Osram wieder mehr wert ist, wenn das wieder alles richtig läuft.
AMS unterbreitet schon die zweite Offerte. Im Juli hatte der Chiphersteller aus der Steiermark das erste Angebot zurückgezogen. Es gibt noch weitere Unterschiede zwischen den Bietern, erklärt Daniel Bauer von der SDK.
In diesem Fall ist es so, dass Bain und Carlyle mit einem sehr, sehr hohen Eigenkapitalanteil die Übernahme finanzieren würden. Das heißt, hier droht nicht das klassische Modell der Heuschrecke, die dann Osram mit einem hohen Berg an Schulden beladen und dadurch das operative Geschäft eventuell in Mitleidenschaft gezogen wird. Hier ist es sogar andersrum, dass die AMS plant, einen hohen Milliardenbetrag für die Übernahme an Fremdkapital aufzunehmen, um eben die Übernahme finanzieren zu können.
Auch wenn die Österreicher zusichern, die LED-Produktion von Asien nach Deutschland zu verlegen, würde AMS wahrscheinlich das auf Privatverbraucher gerichtete Geschäft verkaufen. Und nicht nur das, sagt Analyst Schöppner von der Commerzbank.
Sonst würde es keinen Sinn machen, Osram in den eigenen Konzern integrieren, was zu sehr viel größeren Verwerfungen führt, als wenn Osram alleine weitermacht und nur jetzt sich langfristig besser aufstellt über verbesserte Kostenstrukturen wie bei den Finanzinvestoren.
Die Aktie hat jedenfalls nach der neuerlichen Offerte von AMS zugelegt, doch Anfang des vergangenen Jahres notierte sie noch bei 80 Euro. Auch das ist wahrscheinlich ein Grund, warum die alten Anteilseigner noch nicht verkaufen wollen.
Brigitte Scholtes über den Bieterwettbewerb bei Osram. Frage an Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Ja, wo steht die Aktie denn jetzt ganz genau so kurz vor Handelsschluss?
Ja, weil wir sehen, das ist eben schon angesprochen worden, wirklich ein sattes Plus. Anleger setzen darauf, dass es möglicherweise zu einem Bieterwettkampf um den Lichtspezialisten kommen wird. Im Moment ein sattes Plus von mehr als 10%.
Generell fallen heute weniger die Großkonzerne als die kleineren auf, welche noch besonders neben Osram.
Ja, das ist richtig. Metro möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Ein Konsortium um den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky wollte den Konzern übernehmen, dann letztendlich von der Börse nehmen. Aufsichtsrat, Management und 2 Großaktionäre haben aber gesagt, nein, die Offerte von 16 Euro für die Stammaktien, das ist uns zu wenig. Der Milliardär hatte zuletzt noch mal deutlich gemacht, dass er den Kaufpreis nicht erhöhen will. Die Übernahme ist damit vom Tisch. Metro-Aktien heute auf Berg- und Talfahrt. Der Stahlkonzern Salzgitter, der bekommt die schwächer werdende Konjunktur zu spüren, aber auch die schwächere Nachfrage im Stahlgeschäft, den Preisdruck, die gestiegenen Rohstoffkosten. Salzgitter rutscht in die roten Zahlen, wird auch vorsichtiger, was das Gesamtjahr betrifft. Die Papiere mehr als 6% im Minus. Und wenn wir auf die Bankenbranche schauen, die Commerzbank ist ja im MDAX. Die Aktie ist auf ein neues Rekordtief gefallen, kostet zeitweise nur noch knapp über 5 Euro. Nach der gescheiterten Fusion mit der Deutschen Bank stellt der Bund seine gut 15-prozentige Beteiligung an der Commerzbank auf den Prüfstand. Gut, und Aktien der Deutschen Bank, die werden dann gleich mitverkauft.
Schauen wir auch noch auf die erste Reihe. Was bewegt den DAX heute?
Es ist so die allgemeine Gemengelage, die Anleger seit Wochen in Atem hält. Unter anderem das Hin und Her in Sachen Brexit. Unter dem neuen Premierminister ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass die Briten ohne Abkommen aus der EU austreten werden. Dann haben wir noch die Regierungskrise in Italien, die Handelskonflikte zwischen den USA und China. Von allen Seiten kommen Warnungen, dass sich das globale Wirtschaftswachstum verlangen wird. Und egal, welches dieser Themen man sich genauer anschaut, sie sind komplex, sie sind kompliziert, sie sind eng miteinander verwoben und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Der DAX heute im Plus begonnen, die Tagesgewinne sind aber wieder aufgezehrt. Er steht jetzt nahezu unverändert zum Freitagsschlussstand bei 11.691 Punkten.
Stichwort Brexit, der bewegt auch die Devisen weiter kräftig.
Das ist richtig, das britische Pfund auf Berg- und Talfahrt hat zeitweise zum Euro ein Niveau erreicht, wie zuletzt im Herbst 2009. Auch hier einfach die Befürchtungen, dass es zu einem harten Brexit kommen könnte. Beim Euro kein klarer Trend. Die europäische Währung kostet 1,12,23 Dollar.
Und Staatsanleihen und Gold?
neues Rekordtief bei der Umlaufrendite. Die liegt jetzt bei -0,61%. Und die Feinunze Gold kostet 1.505,92 $.
Die sicheren Häfen und der Rest, die Börseninfos von Claudia Werle waren das. Wirtschaft und Gesellschaft endet, es folgt Kultur heute. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch.